736 vor Christus.
Christus und dann noch 30 Jahre on top.
Christus im 4 vor Christus, ja.
Also 760 Jahre ungefähr.
Nicht schlecht, ne?
760, was passiert in 760
Krasse
Jahren?
Krasse Zufälle. Was da passiert?
Kannst du mir das irgendwie sagen?
Da ist Werder Bremen in der Champions League.
So lange wird es brauchen.
Ja, wahrscheinlich. Nach dem letzten Spiel jetzt gegen Stuttgart. Gestern war ich im Stadion. 3 Stunden frieren für nichts. Ah, gut, eine Erkältung habe ich noch. Gratis mitbekommen. Zum Mitnehmen sozusagen. Ja.
Auf die Hand, Maschine.
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei. Ne? Und dann vier. Und dann brennt der ganze Kranz.
Das hast du beim letzten Mal ungefähr so ähnlich gesagt. So ungefähr so. Du weißt schon, dass es diese Kindersicherung nicht umsonst gibt. Also Messer, Gabel, Feuer, Licht.
Ich muss gleich nicht draufdrücken.
Ich glaube irgendwie... Da. Nicht schlecht.
Also es geht.
Also, wir haben... Okay, ich glaube, das...
So geht schneller angucken.
Ja, ich glaube auch.
Ist es schon an?
Nee, ich glaube, du musst noch länger draufhalten. Ja, also ich glaube, es muss mindestens unten die Kerze erreichen.
Ist es an?
Nee. Okay, jetzt ist an. Sehr gut. Dritter Advent.
Dritter Advent. Oh Mann.
Dein Lichtlein brennt.
Aber wirklich.
Guck mal, wie das brennt.
Brennt noch so einiges.
Nun gut.
Mein Sixpack brennt langsam auch.
Vom Lachen?
Ja. Das ist okay. Oh Mann. Ich hab kein Sixpack.
Und im Sixpack hat jeder Sixpack.
Ja, das stimmt.
Ach ja. Jetzt haben wir alle unser Skript in der Hand.
Schön lächeln.
Okay. Müsst ihr nicht verstehen, meine lieben Freunde, was gerade passiert.
Ja, wir fangen jetzt einfach mal mit unserer Episode an. Und zwar, letzte Woche ging es... unser Set baut sich leicht ab, was passiert. Gut, wir fangen an.
Ja.
Und zwar ist unser Thema von heute der elende Tod Jesu. Und wir schauen uns an, wie im Alten Testament angekündigt wurde, was mit Jesus passieren wird. Mhm. Und wir fangen an. Und zwar mit der Anklage und mit Judas. Mag jemand Matthäus 26 von euch beiden aufschlagen?
Ja, ich habe aufschlagen.
Matthäus 26, 62 bis 63.
Willst du?
Ich habe auch schon.
Ja, okay. Dann mache ich Jesaja.
Alles klar. Da stand der Hohepriester auf und fragte Jesus, warum antwortest du nicht? Hast du nichts gegen diese Anschuldigung zu sagen? Aber Jesus schwieg weiter. Darauf sagte der Hohepriester, ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid, sag uns, bist du der Christus, der von Gott erwählte Retter? Ja, du sagst es.
Ja, das war's.
Also Jesus sagt quasi nichts an dieser Stelle.
Jesus schweigt am Anfang einfach. Jesus wird ganz halt angeschuldigt zu Unrecht. Und genau das wurde Jesaja schon lang vorher gesagt. Jesaja 53, da steht, er wurde misshandelt. Aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Das ist so crazy, genau vorhergesagt. Hammer.
Ich mach mal weiter. Mhm. Ich finde es einfach so ein bisschen vielleicht Sinn und Zweck, dieser Vergleich ist immer öfter zu sagen, wie großartig die Bibel ist.
Ja, übel.
Und wie glaubwürdig sie auch ist.
Absolut.
Ja, ist eines der Sachen, diese Verstrickung der verschiedenen Prophetien und deren Erfüllung ist einfach eigentlich nur gigantisch. Ja. Ja. Wir machen mal weiter mit Markus 14, oder? Sind wir da?
Mhm. Wunderbar.
Da heißt in Vers 18, und als sie bei Tisch waren, es geht wieder um dieses Thema mit Judas, und aßen, sprach Jesus, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Da wurden sie traurig und sagten zu ihm, einer nach dem anderen bin ich's. Er aber sprach zu ihnen, einer von den Zwölfen, der mit mir seinen Bissen in die Schüssel taucht. Nur einer von den Zwölfen, der mit mir seinen Bissen in die Schüssel taucht, der wird es dann sein.
Und auch das ist vorausgesagt worden. Es geht ja hier um das Brot, das Jesus hier hat. Und einer von denen, der am Tisch saß, hat das Brot gegessen. Und in Psalm 41, Vers 10 heißt, sogar mein engster Freund, mit dem ich mein Brot teilte und dem ich vertraute, tritt mich jetzt mit Füßen.
Krass.
Also einer von den Zwölfen, einer von den Leuten, die ihm sozusagen am nahe gestanden, am nächsten gestanden sind.
Weiß nicht, ja. Was ich so spannend finde, ist, also mal ganz nebenbei, ne, natürlich hat Judas eine Bedeutung in dieser Geschichte mit Jesus, eine wichtige Bedeutung, die davor schon irgendwie feststand anscheinend. Mhm. Aber Jesus hat trotzdem 3 ganze Jahre
investiert,
hat Zeit mit ihm verbracht, obwohl er es ganz genau wusste. Mhm. Ich finde, und hat ihm auch ein wichtiges Amt und die Finanzen und so zugetragen. Also ich finde es sehr spannend, auch die Geduld Christi mit den Ungläubigen,
ja,
beziehungsweise mit denen, die ihn verraten. Ja, sehr spannend.
Ja, übel.
Geht eigentlich mal Mikrofon?
Ja,
ich denke
mal. Wundervoll.
Okay. Weil ich habe gerade gedacht, es geht nicht, weißt du.
Ja. Okay. Müsste passen. Genau. Ich finde, also mich bringt es immer wieder so ein bisschen zum Zittern. Ich finde es voll spannend irgendwie, wenn ich da diese Stellen lese und diese Zusammenhänge, darf ich mir nur kurz Gedanken drüber machen. Ich meine, wenn heute mal jemand sagen würde, ganz genau irgendwie, was passiert und es passiert genauso, dann denke ich mir, wow. Und irgendwie gerade bei Gottes Wort mischt das immer wieder so, da stehe ich dann da, gefühlt mit Gänsehaut und denke einfach nur, wow, in so einer Ehrfurcht vor diesem Gott, der das geschrieben hat. Und ich sehe, das ist halt nicht einfach ein Buch, das irgendein Mensch geschrieben hat, weil das kann kein Mensch. Sagt auch Gott mal über sich selber, hey, wer von euch findet doch jemand, der die Zukunft vorhersagen kann. Prüft mich doch. Ich bin der einzige Gott. Ihr könnt andere Götter fragen. Ruft die doch an. Und die sollen euch antworten. Aber die schweigen alle. Die können nicht reden. Ich habe geredet. Ich bin der vorhergesagt hat und der es erfüllt. Ich bin der seinen Ratschluss von Anfang der Zeit schon verkündet hat und er das weitermacht. Das finde ich so spannend.
Es gibt, glaube ich, auch die Stelle, wo Gott spottet und sagt, zeigt doch die Zukunft genau voraus und zeigt, dass ihr Götter seid. Macht doch mal hier. Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht genau die
Redet
Stelle.
Mal. Genau,
voll. Aber können sie bestimmt einblenden.
Das heißt 46 ist das, glaube ich.
Ja, das kann gut sein.
Ja, wir haben ja schon gesehen, ne? Judas wird Jesus verraten. Mhm. Ganz tragisch. Ja, begrüßt ihn noch.
Ja, so mit dem
freundlich.
Kuss, so richtig hinterlistig.
Was echt spannend. Mhm. Und Jesus oder Judas verrät Jesus ja für 30 Silberlinge. Wir haben vorhin geschaut, ich glaube, wir sind zu einem circa einen
Vielleicht Monat. Vielleicht so 5.000 Euro oder so.
5.000 Euro ungefähr.
Vielleicht immer einen Daumen heutzutage.
Heute, also eigentlich...
Nicht der Rede wert. Also schon, schon Geld, aber... Für den Menschen?
Ja, also es ist
für einen guten Freund?
Ja. Also genau, das ist überhaupt
immer das
nicht
Verhältnis halt.
Natürlich, eben. Voll. Im Verhältnis ist es überhaupt gar nicht.
Kopfgeld, 5.000 Euro?
Haben, nicht haben, hat sich Judas gedacht.
Ja, das ist echt krass. Wir gucken mal rein. Verrat von Judas, da ging einer von den 12 mit Namen Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sprach, was wollt ihr mir geben? Er ist sein Impuls. Ich will ihn euch verraten. Ja. Und sie boten ihm 30 Silberlinge und von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn auslieferte. Mhm. 30 Silberlinge. Das kann man meinen, ja, das haben die Leute halt einfach so angeboten, 30 Silberlinge. Ja. Hätten ja auch 32 D-Mark sagen können oder irgendwas anderes. Mhm. Sie haben 30 Silberlinge. Warum?
Das lese ich jetzt mal vor aus Sacharja 11.
Schon vorher vorgesagt wird.
Und zwar, Sacharja wird von Gott damals angeleitet, dass er so einen Hirtenjob macht. Und dann sagt er hier, ich sagte zu meiner Herde, wenn es euch recht ist, gebt mir jetzt meinen Lohn. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Da zahlten sie mir 30 Silberstücke aus. Da sagte der Herr zu mir, das ist also die stolze Summe, die ich ihnen wert bin. Wirf das Geld dem Töpfer vor die Füße. Ich nahm die 30 Silberstücke und warf sie im Tempel dem Töpfer hin.
Und da vielleicht die spannende Sache, das mit dem Töpfer, mit dem Hinwerfen im Tempel, gibt es noch diese andere Stelle von Judas selber. Er hat das Geld bekommen, er sieht Jesus am Kreuz und er denkt, Scheiße, was habe ich gemacht? Mhm. Und anstatt, dass er irgendwie zu Jesus kommt und um Vergebung bittet, macht er das Falsche an der Stelle. Ich möchte es mal lesen, wie er umgeht und da steht... In Matthäus 27,3, als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er verurteilt war, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den obersten Priestern und den Ältesten zurück und sprach, ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Aber sie sprachen, was geht uns das an? Da sieh du zu. Da warf er die Silberlinge im Tempel hin und machte sich davon, ging hin und erhängte sich. Also er hat sich selbst umgebracht. Die obersten Priester aber nahmen die Silberlinge und sprachen: Wir dürfen sie nicht in den Opferkasten legen, weil es Blutgeld ist. Nachdem sie aber Rat gehalten hatten, kauften sie davon den Acker des Töpfers als Begräbnisstätte für die Fremdlinge. Daher wird jener Acker Blutacker genannt bis zum heutigen Tag. Da erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist: Ich nahm die 30 Silberlinge, den Wert dessen, der geschätzt wurde, den die Kinder Israels geschätzt hatten, und gab sie für den Acker des Töpfers, wie der Herr mir befohlen hatte. Also, vor allem finde ich dieser Gedanke von einmal, er bringt es zurück in diesen Tempel, wie es da steht, er warf das in den Tempel, dann dieses mit dem Töpfer, wo die dann den Acker davon bauen. Aber ich finde vor allem die spannende Lektion oder Story aus Judas: Judas sucht am Ende seine Hilfe bei Religion. Er kommt zu den Priestern und die sagen: Hey, da sind wir raus, wir können nichts machen. Petrus macht's anders. Petrus hat auch Jesus verraten. Aber wo geht Petrus hin? Er geht zu Jesus. Und Jesus vergibt ihm. Das ist der Unterschied. Geh zu Religion und du wirst keine Antwort finden. Geh zu Jesus und er kann dir vergeben.
Und was Judas machen wollte, ist, er wollte es selber gut machen. Also er sagt, ich habe diese Initiative, wie ich jetzt quasi meine Schuld, mich wieder von der Schuld loskaufen kann. Ich mache das quasi ungeschehen. Ich gebe euch dieses Geld zurück und damit ist dann auch das wieder weg, was ich gemacht habe. Und selbst die religiösen Leute sagen, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und es ist doch interessant, das hatten wir, glaube ich, auch am Anfang mal in einer ganz frühen Folge, wo es darum ging, zu glauben, ja, ich meine, oder diese Reue zu zeigen. Judas hat diese Reue gezeigt. Aber sie hat ihm nichts gebracht, weil er versucht hat, selber die Lösung für das Problem zu sein. Und was ihm am Ende übrig geblieben ist, war kein Ausweg mehr.
Ja, wieder so verleugnet, kommt ins Verhör von verschiedenen Personen. Und es ist wirklich ganz krass in Markus 15, 19, da kriegen wir so ein bisschen davon mit, was da mit Jesus eigentlich passiert ist. Und ich möchte eigentlich ab Markus 15, 16 lesen. Die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, das ist ins Prätorium, und riefen die ganze Kohorte zusammen und zogen ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Und fingen ihn an zu grüßen: Gegrüßet seist du, der Judenkönig! Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spien, also spuckten ihn an, und fielen auf die Knie und huldigten ihm, muss ich mir vorstellen. Und als sie ihn verspottet haben, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Das ist wirklich eine Verspottung hoch 10. Und wenn das von irgendeinem Bösewicht wäre oder so, dann könnte man sagen, selbst ist es ja schon unmenschlich, aber da hätte man vielleicht ein bisschen Verständnis für die Wut der Soldaten. Ja. Aber für den Messias, für den Gottessohn, ja. Ich finde die Frage hier ganz gut. Wurdest du schon mal geschlagen? Wie musste Jesus sich gefühlt haben, als er mit einem Rohr verprügelt wurde? Vielleicht ist hier einfach ganz wichtig, auch wenn du vielleicht geschlagen wurdest, gar nicht von deinen Eltern oder von anderen Menschen, darunter gelitten hast, zu wissen, ja, Jesus hat es auch schon durchgemacht. Er hat es auch schon erlitten, ja. Er hat es auch schon erlebt und kann da auch Mitleid empfinden, empfindet da Mitleid, weil er das wusste. Natürlich bei Jesus noch eine ganz andere Sache. Wie ist es, wenn wir geschlagen werden, wenn man geschlagen wird? Schon mal erlebt?
Nö.
Also es ist, glaube ich, was komplett Erniedrigendes. Weil du meistens, wenn du geschlagen wirst, vielleicht auch der Schwächere bist und erstmal nichts dagegen tun kannst.
Voll. Ja, und dann wirst du noch lang kein Rohr.
Ja.
Und die hatten ja zum Teil da auch noch so andere, das waren wie so Peitschen, wo die vorne so Metallstacheln reingemacht haben. Und damit haben sie ihn auf den Rücken auch gepeitscht, sodass richtig Blut überall geflossen ist.
Krass.
Das ist eine andere Art von geschlagen werden. Aber das Spannende, ich finde, wenn ich die Stelle höre, die du gerade gelesen hast, ich höre so dieses spöttische Lachen von Leuten. die beugen sich da spöttisch, sind da eine Gruppe und finden es alle. Man sagt das ja manchmal, oder gibt es ja diesen Witz, der eigentlich, wo viele drüber lachen, aber der Tod ernst ist und der eigentlich total traurig ist. 6 von 7 finden Mobbing lustig. Und es ist so, die 6 Leute haben ihren absoluten Spaß, aber für den einen ist das Horror. Und Jesus ist da komplett zu Unrecht. Die Leute mobben ihn eigentlich, könnte man sagen, komplett. Ist da drin geschlagen, die lachen über ihn, machen Witze hin und her. Und dann steht er vor bedeutenden Personen. In Johannes 18 steht es zum Beispiel mal in Vers 22, wo er sagt: Als er aber dies sagte, schlug einer der Diener die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach: Antwortest du so dem hohen Priester? Also er redet zum hohen Priester und er kriegt einen Schlag ins Gesicht. Kurz später gleich nochmal. Da ist er bei Pilatus, oder er wird gegeißelt bei Pilatus, und dann ist er da bei den Soldaten und so weiter. Die haben ihm den Purpurmantel angelegt. Und dann sprachen die zu ihm: Sei gegrüßt, du König der Juden. Und sie schlagen ihm ins Gesicht. Und auch diese Sache mit ins Gesicht schlagen, das ist eine Sache, die vorhergesagt wurde in Micha.
Und vielleicht davor noch die Jesaja-Stelle.
Oh ja, Entschuldigung, die haben wir noch vergessen. Genau das, was du zuerst gelesen hast.
Ich finde die so wichtig, weil hier lesen wir das wie so jemand, der das von außen her beobachtet. Mhm. Und in Jesaja, in diesem Gottesknechtslied, auch in Jesaja 50, wird das beschrieben von dem Knecht, der das gerade erleidet.
Ja, absolut.
Und ich finde es da so spannend, wie das formuliert wird. Vielleicht magst du mal vorlesen.
Und so steht da: Meinen Rücken habe ich hingehalten, als man mich schlug. Ich habe mich nicht gewehrt, als sie mir den Bart ausrissen. Ich hielt ihren Beschimpfungen stand und verdeckte mein Gesicht nicht, als sie mich anspuckten. Und doch konnten sie mir meine Würde nicht nehmen.
Mhm. Ich bot meinen Rücken da, übersetzt Luther, denen, die mich schlugen. Ich bot es da. Weil ich glaube, diese Sühnung für unsere Schuld, das Blutvergießen, begann nicht nur am Kreuz, da sicherlich auch schon.
Der ganze
dieses
Prozess.
Stellvertretende Leiden, ja, begann eigentlich schon viel früher.
Absolut. Und jetzt diese Schläge ins Gesicht, die er bekommt in Micha 4, auch ganz spannende Stelle, Vers 14, wo steht, und zwar... wo bin ich gerade hier? Nun aber schließe deine Reihen, du Schar. Man hat eine Belagerung gegen uns aufgestellt. Mit dem Stab haben sie dem Richter Israels ins Gesicht geschlagen. Also kommt dieser Richter Israels, der Richter der Welt. Gott selber wird Mensch. Und das machen sie schlagen diesem Richter ins Gesicht. Also wenn ich vor einem Richter stehe, weil ich angeklagt bin oder so, eines Tages.
Und dann mit dem Stock.
Ja, oder keine Ahnung, wenn jetzt irgendeine bedeutende Person, wenn ich weiß, der ist mein Richter mal, oder wenn ich weiß, der ist mein Lehrer, und ich schlage ihm ins Gesicht. Puh.
Am besten noch mit dem Stock.
Am besten noch mit dem Stock, das ist eine Sache. Aber genauso
ja, aber passiert. Das ist der Status des Menschen. Purer Widerstand.
Purer Widerstand
pure
gegen Gott.
Respektlosigkeit.
Ja, unser Herr wurde nicht nur verprügelt, es ist schon auch... ich war ja mal im Kloster für eine Woche.
Mhm. Spannend.
Jetzt ruft mich jemand an.
Geh ich einfach mal ran, sag mal Hallo.
Oh, das wäre lustig. Ja, schade.
Ich habe es aufgelegt.
Oh, schade, das wäre lustig.
Wenn er nochmal anruft, dann geh mal ran.
Okay, okay, klingt gut.
Aber dann bitte auf Lautsprecher.
Der Kandidati Rezepti. Also, Entschuldigung.
Passiert.
Ich glaube, du musst rangehen.
Jetzt hat, zurück. Ja, ich war, das wollte ich erzählen, genau. Ich war in einem Kloster bei den Marienschwestern in Darmstadt, sehr zu empfehlen. Und die legen sehr, sehr viel Wert drauf, die Leidenszeit Jesu und die letzten Tage Jesu, also sehr streng zu verfolgen. Mhm. Und wirklich die gehen jeden Tag, einen Tag in dieser Passionswoche von Jesus irgendwie durch.
Mhm, das ist cool.
Ja, das ist sehr, sehr spannend. Genau. Und es war sehr bewegend, sich einfach mit dem Leiden von Jesus auseinanderzusetzen, weil es wirklich schrecklich ist und weil wir so viel lernen können von Jesus als dem Gekreuzigten, als dem Leidenden, weil das auch diese Passion Jesu auch auszeigt, was Christsein auch heißen kann und auch heißen wird. Ja. Also Jesus wurde nicht nur verprügelt, sondern er wurde auch verspottet. Dazu Matthäus 27. Lese ich mal. Bitte?
Alles gut, alles gut.
Ach je, Matthäus 27. Mhm. Und er ging ein wenig weiter. Oh, da sehen wir dieses Ringen im Garten Gethsemane, ne? Mhm. Ist das überhaupt die Stelle?
Nee. Das habe ich bei 26.
Genau, aber ist auch eine spannende Stelle. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe. Das ist jetzt schon am Kreuz. Und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Das Gleiche spotteten auch die hohen Priester und mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Er ist der König von Israel, er steige nun herab vom Kreuz. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut und der löse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Also diese Ohnmacht, dieses der Messias, der gekommen ist, um den Menschen Gottes Botschaft zu bringen, wird von allen möglichen Menschen am Kreuz verspottet. Das ist krass.
Das ist ganz krass. Und es gibt auch diesen Messias, ja, messianischen Psalm, den Psalm 22, den Jesus sogar selber am Kreuz dann zitiert. Das haben wir, glaube ich, heute gar nicht aufgenommen. Aber wir lesen noch einiges aus Psalm 22, wo auch die Kreuzigung im Detail beschrieben ist, und zwar Vers 7. Und was ist mit mir? Ein Wurm bin ich und kein Mensch mehr. Nur noch Hohn und Spott hat man für mich übrig. Alle Leute machen sich über mich lustig. Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht und schüttelt verächtlich den Kopf. Überlass Gott deine Not, lästern sie. Der soll dir helfen und dich retten. Er liebt dich doch, oder etwa nicht? Also genau das, was die Hohenpriester tun. Genau die gleichen Worte im Endeffekt, als Essenz zusammengefasst.
Und dieses Vorbeigehen, den Kopf schütteln, wird auch nochmal krass hervorgehoben in Markus, wo die gleiche Stelle, die du gelesen hast, auch nochmal beschrieben wird mit ein paar anderen Worten. Da steht, und die Vorübergehenden lästerten ihn und schüttelten den Kopf und sprachen, ha, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Da war dieses Ding, Jesus hat gesagt, hey, zerstört den Tempel und an 3 Tagen werde ich ihn aufbauen. Im Johannes wird uns das entschlüsselt, das hatten wir vorher schon gelesen, dass er da von seinem eigenen Körper spricht. In Woche 1 hatten wir das gemeinsam gelesen, dass er mit dem Tempel, was er da meint, er meint sich selber, er wird selber getötet. Genau das, was in dem Moment passiert und die Leute blicken es nicht. Und nach 3 Tagen wird er es wieder aufbauen, das heißt, er wird wieder auferstehen nach 3 Tagen. Die Leute checken es gar nicht und spotten genau damit, was genau in dem Moment passiert. Ja. Und sagt, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester untereinander. Also selbst die Obersten, die ganz Weisen, die ganz Schlauen und die Schriftgelehrten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ich finde es krass, die Schriftgelehrten, die ganze Zeit in der Tora gelesen hatten, wo es die ganze Zeit um diesen Jesus ging, der die Psalmen wahrscheinlich hoch und runter auswendig konnten.
Ja, und deswegen, genau, er zitiert ja sogar noch Psalm 22.
Toll.
Aber wir lesen auch, dass am Ende die Schaulustigen beschämt weggehen. Mhm. Also ich glaube, so manche haben schon ein bisschen kapiert, was da eigentlich passiert ist. Mhm. So im Nachhinein aber erst.
Mhm.
Und auch nochmal der Spott aus Psalm 109, 25 heißt es. Für meine Feinde bin ich zum Gespött geworden. Wenn sie mich sehen, schütteln sie den Kopf.
Mhm. Genau, dieses Kopfschütteln. Sie gehen vorbei, Kopfschütteln den Kopf. Zum Hohn geworden. Krass, krasses Wort.
Ja.
Dieser Jesus.
Ja, lass uns weitergehen, oder? Mhm.
Ja.
Ganz spannend, die Thematik mit den Räubern und Würfeln.
Toll.
Ich lese mal Matthäus 27, 38. Also wir sind wirklich, das ist ja das, was wir gerade behandeln, ne? Für den, der nicht mitbekommen hat. Wir sind in diesen letzten Zügen vom Leben Jesu auf dieser Welt, auf dieser Erde, muss man sagen.
Kurz vor dem Tod.
Kurz auch während dem Tod, dann am Kreuz. Und hier. Deswegen auch der Titel, Elender Tod, wie Jesus starb. Hier geht es darum, da wurden 2 Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Ne? Jesus in der Mitte, zur Rechten ein Räuber, zur Linken ein Räuber. Und dass es genauso sein wird, das wird auch schon vorhergesagt. Der Heiko Harald, bist da?
Der ist da.
Ja, der darf mal gucken, auf wann Jesaja von ernstzunehmenden Wissenschaftler datiert wird, also nicht von unseren Freunden der historisch-kritischen Theologie, die sagen, ja, Jesaja ist dreifach und also,
ja.
Sondern wirklich realistisch. Und dann wollen wir mal gucken, mal aus Interesse, wie viel Zeit eigentlich dazwischen liegt, um das Leuten mal wichtig zu machen.
Während der Heiko Harald am Suchen ist, werde ich mal ganz kurz noch zeigen, in Jesaja 53, das, was du gerade gelesen hast, dass er zu den Verbrechern gezählt wurde.
Ja, gerne.
Wo es heißt, deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit starken Kämpfern wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und wie ein Verbrecher behandelt wurde. Er hat viele von ihren Sünden erlöst und für die Schuldigen gebetet. Also er wurde dazu gezählt an anderen Stelle oder andere Übersetzung heißt, er wurde zu den Verbrechern gezählt.
Genau, er ist ein Verbrecher.
Und hat für sie gebetet.
Hängt da mit Räubern, komplett schuldlos,
Ja, und ich meine, die Räuber sehen es ja sogar ein, zumindest der eine von den beiden. Mhm.
So, wie sagt man, der Schächer am Kreuz? Ja. Sagt man doch, ne? Ja. Was heißt Schächer eigentlich?
Ich habe keine Ahnung, aber ich habe das Wort auch schon tausendmal
gehört. Gell, so oft. So, Heiko, das können wir gleich nochmal nachfragen. Ja. Oder ich google's mal.
Ja.
Heiko Harald.
Genau. Also, Jesajas Berufung war 736 vor Christus, zur Zeit des Todesjahres Ussias.
736 vor Christus.
Und dann noch 30 Jahre on top.
Christus im 4 vor Christus, ja.
Also 760 Jahre ungefähr.
Nicht schlecht, ne?
760. Was passiert in 760
Krasse
Jahren?
Krasse Zufälle. Was da passiert?
Kannst du mir das irgendwie sagen?
Da ist Werder Bremen in der Champions League.
So lange wird es brauchen.
Ja, wahrscheinlich. Nach dem letzten Spiel jetzt gegen Stuttgart. Gestern war ich im Stadion. 3 Stunden frieren für nichts. Ah, gut, eine Erkältung habe ich noch. Gratis
gratis sonst
zum Mitnehmen sozusagen. Ja.
Auf die Handmaschine.
Richtig naja, gut. Also was haben wir, genau. Wir wollten noch wissen, was ein Schächer ist.
Heiko, wir können so lange
weitermachen. Wir können so weit weitermachen. Ich lese weiter. Johannes 19.
Ja.
Oder lass uns noch das mit dem Würfel.
Ach schön, das haben wir vergessen mit dem Würfeln. Ja.
Genau. Also ganz spannend. Er hängt mit Räubern am Kreuz und währenddessen passiert was, in Markus 15 wird es beschrieben, das ist ganz spannend, da steht, und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider, also er hat ein Kleid, das ist aus einem Gewand gemacht worden oder aus einem Ding, und die warfen das Los darüber. Also sie haben es geteilt und das Los darüber geworfen, was jeder bekommen sollte. Und ganz, ganz spannend, fast genau im Wortlaut haben wir das schon im Psalm
22, Vers 9. Schon teilen sie meine Kleider unter sich aus und losen um mein Gewand.
Krass, gell?
1:1, genau.
Ich glaube auch gerade das ist den Leuten wahrscheinlich dann auch irgendwie im Nachhinein gekommen. Mhm. So, oh, Moment mal, da war doch was. Ja,
voll. Der Heiko war leider schon ein Blitz.
Was ist ein Schächer?
Ein Schächer ist ein veraltetes Wort für Räuber oder Verbrecher.
Na gut, das war eindeutig.
Haben wir eh schon gewusst.
Naja, du wolltest mit Johannes 19 weitermachen.
Johannes 19, 34. Jesus stirbt, dann ist dann schon tot. Tetelestai ist einmal schon, er ist vollbracht. Mhm. Er neigt sein Haupt, sein Geist verscheidet. Mhm. Und dann lesen wir davon, dass die Soldaten, ich will einfach mal vor, als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, ganz wichtig. Kommen wir noch dazu. Warum nicht die Beine?
Das kommt ganz am Ende.
Das kommt beim Passahlamm dann am Ende.
Beim Passahlamm, genau, das ist der Zusammenhang. Brachen sie nicht, weil er schon gestorben war, wie gesagt, sondern einer der Soldaten stieß mit einer Lanze in seine Seite. So da rein ungefähr.
Ja, oder hier. Ja. Oder warte, lass das nochmal kurz zeigen. Also hier. Ja.
Ist okay. In seine Seite.
Ihr Schlingel.
Und zugleich kam Blut und Wasser heraus.
Puh, zum Glück nicht.
Blut und Wasser. Ne? Also dieses nochmal zur Vergewisserung. Zeichen für?
Den Tod durch Ersticken.
Also, Erstickungstod, ja.
Sollte sich die Blutkörperchen auftrennen.
Ja.
Das ist so spannend.
Wissenschaftlich erwiesen.
Und nochmal an einer anderen Stelle, wo das dann sichtbar wird, dass Jesus durchbohrt wurde. Mhm. Ne, dieser Thomas, der zweifelnde Thomas, der sagt, wo die anderen Jünger berichten, ja, wir haben den Herrn gesehen und so, sagte, wenn ich nicht in seine Hände die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hände in seine Seite, kann ich es nicht glauben. Mhm. Und dann kommt Jesus tatsächlich auch hin, sieht Thomas und Thomas darf, oder Jesus spricht zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht gläubig, sondern ungläubig. Ja. Also Thomas durfte, wenn er wollte, die Seite, Sache, wo Jesus durchbohrt wurde, tatsächlich berühren, um das zu sehen. Und dann finde ich diesen Satz ganz spannend, sei nicht gläubig, sondern gläubig.
Sei nicht gläubig, sondern gläubig. Ungläubig.
Ungläubig, sondern gläubig.
Sei nicht gläubig, sondern gläubig.
Selig sind, die nichts sehen und doch glauben.
Also wir.
Ja, kommt dann noch. Auch das, ne, durch Bord, wird vorhergesagt.
Auch wieder der messianische Psalm 22.
Ja.
Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchbohrt.
So krass.
Das haben sie ja de facto. Ne? Dieser Nagel muss ja irgendwie durch. Ist ja auch richtig eklig.
Ja.
Schrecklich.
Durchbohrt, ja.
Und dann geht es eigentlich noch weiter, wo es heißt, ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Mhm. Also dieses hämisch Grinsende. Ja,
voll. Und in Sacharja 12, Vers 10 steht es auch mal. Aber über das Haus David, oh nee, ich bin jetzt aus Versehen beim falschen Worte.
Ja.
10 hier. Und ich werde sie aus dem Land Ägypten zurückführen und aus Assyrien sammeln.
12, 10.
Oh, jetzt 12, 10, nicht 10,
12. Ich, oh Mann. Aber über das Haus, das war doch richtig. Ja. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen. Das ist der Teil, den sie durchbohrt haben, durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen.
Also das heißt doch am Ende des Tages, dass Israel irgendwann Jesus erkennt und klagt, dass sie ihn bisher nicht erkannt haben und diese Klage halten.
Sie werden auf den sehen,
den jetzt, sie durchbohrt haben.
Das ist noch in Zukunft sozusagen, was er hier meint. Die Juden damals hatten ihn durchbohrt und eines Tages wird Gott den Geist, hier steht es, den Geist der Gnade auf sie bringen,
auf das
dass sie plötzlich, Israel, dass ihnen in den Augen geöffnet wird und auch dann sie sehen von, oh, diesen Jesus, den wir damals durchbohrt haben.
Der ist der Messias.
Und sie werden klagen, was haben wir damals gemacht. Und werden Umkehr finden und werden von Gott dann angenommen werden. So eine herrliche Story, die Gott schreibt. Noch nicht passiert, aber wird passieren. Die Bibel zeigt es voraus.
Er hat noch einen Plan mit seinem Volk.
Amen.
Das glaube ich auch.
Und dieser Plan, der ging schon ganz am Anfang los.
Vom ersten Tag an sozusagen.
Vom ersten Tag. Da gibt es doch so ein Lied.
Gibt es?
Ja.
Von Violin Heart.
Violin Heart, ja. Ganz spannend. Jetzt mal eingeblendet. Vom ersten Tag hat Gott einen Plan gehabt. Vom ersten Tag mit uns, mit der ganzen Weltgeschichte. Gott wusste von Anfang an, dass er seinen Sohn senden will, um uns zu erlösen, um am Kreuz zu sterben für uns. Aber an dem Kreuz stirbt er erstmal. Warum ist da jetzt Erlösung passiert? Da irgendwie gibt es auch so eine Vorhersage noch aus dem 1. Mose. Das ist vielleicht manchmal gar nicht so leicht zu verstehen, was heißt denn das jetzt? Das sagt man öfters, das ist auf Jesus bezogen, aber wie kann ich das zusammenbringen? Vielleicht hast du das gerade mal, Dani?
Ich hab's. Oder willst du es
lernen? Wir haben es beide.
Gut, dann darfst
du. Aber du darfst gerne.
Okay. Wie du möchtest. Okay, 1. Mose 3, Vers 15, da geht es quasi darum, dass Gott die Schlange verflucht, nachdem
den Teufel
zur Sünde verführt hat. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse beißen. Wir haben auch vorhin nochmal nachgeschaut, dass Ferse nicht nur Ferse bedeuten muss, sondern auch Fuß bedeuten kann.
Also diese Schlange zerbeißt Jesus den Fuß, oder als Jesus am Kreuz hängt, hat der Teufel irgendwie vielleicht so kurz den Sieg gehabt, weil er dachte, oder er hat das Gefühl gehabt, boah,
jetzt ich hab ihn,
weil er ist am Kreuz, ich habe den Gott am Kreuz und er muss jetzt sterben. Aber
in diesem Sterben hat er den Teufel im Endeffekt den Kopf zertreten.
Er hat ihm den Kopf zertreten. Und genau das ist, was wir am letzten Tag jetzt hatten, wo er dann auch sagen wird, es ist vollbracht.
Vielleicht ein Kommentar.
Ja,
ich habe jetzt im Jugendkreis eine Stelle gehabt, da ging es so ein bisschen ums Reich Gottes, wo Jesus nach seiner Taufe, nach der Versuchung sagt, die Zeit ist erfüllt, tut Buße, glaubt das Evangelium, das Reich Gottes ist neu herbeigekommen. Da habe ich aufgezeigt, oder haben wir uns angeguckt, wie diese Erwartung des Reiches Gottes von den Menschen zur Zeit Jesu und das tatsächliche Reich Gottes dann sich vollzogen oder vollzogen hat. Und diese Erwartung, dieses rein militärische, dieses wirklich, ne, auch diese Zerstörung von den feindlichen Mächten, und der Messias wird kommen und wird alles wegmachen, die Römer und so weiter. Aber dieses Reich Gottes, auch dieses Besiegen vom Teufel, geschieht, indem der Messias stirbt und wieder aufersteht.
Ja? Das haben die Leute nicht verstanden.
Aber das ist doch was, also wenn man stirbt, sagt man, jetzt ist es vorbei. Ne?
Mhm.
Aber es ist ja ganz außergewöhnlich. Jesus ist einfach außergewöhnlich, so kann man es irgendwie sagen. Wir machen weiter mit Johannes 19, 28 und 29. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde. Also er spricht, damit die Schrift erfüllt würde. Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voller Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isop, hielten ihm den an den Mund. Also Jesus kriegt einen Schwamm mit Essig und einen Isop, also legten ihn um einen Isop und hielten ihm an den Mund. Hier blenden wir euch einen Isop ein, damit ihr aber auch wisst, was ein Isop ist.
Ich kann nochmal die Stelle noch vorlesen. Es gibt zwei eigentlich. Eine steht im Psalm 69, Vers 22. Da heißt es, sie gaben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Und dann hatten wir eigentlich noch den messianischen Psalm, den Psalm 22. Ich suche gerade noch mal ganz kurz, wo es war. Ich glaube, es war 22. Warte mal. Und zwar, habe ich das richtig?
Was geht's?
Ich suche gerade noch mal im Psalm 22, aber ich glaube, dann habe ich mich vielleicht auch getan.
So. Ja, alles gut.
Ich schau mal nach.
Was auf jeden Fall, was man vielleicht kurz da sagen kann, da haben wir wieder diesen, ja, dieses erste Mose 3, Vers 15. Jesus hängt da am Kreuz und scheinbar denken wir, jetzt ist es vorbei. Aber an dem Kreuz sagt er diesen Satz, es ist vollbracht. Und vielleicht hörst du das erste Mal zu beim Read Together und fragst dich, hey, was ist denn dieses ganze Ding mit, was ist, es ist vollbracht, was bringt denn das alles? Oder vielleicht bist du schon ewig Christ und hast trotzdem, oder gehst in die Gemeinde oder hast christliche Eltern, was auch immer, und hast es aber noch nicht so ganz verstanden. Was heißt denn das, es ist vollbracht? Warum passiert denn das? Warum sticht der Teufel in die Ferse und er zertritt den Kopf? Was ist das alles? Im Endeffekt ist es ganz simpel. Wir Menschen sind getrennt von Gott, haben eine Schuldschrift, die auf uns ist. Das heißt, wir stehen vor einem Richter irgendwann eines Tages vor Gott selber und wir sind total schuldig. Wir können die Schuld nicht bezahlen. Aber Jesus hängt an diesem Kreuz und dieses Wort Tetelestai, das da im Griechischen steht, es ist vollbracht, heißt so viel wie es ist beglichen, es ist bezahlt. Also das haben die damals unter eine Rechnung geschrieben. Die Rechnung ist bezahlt. Die Rechnung, die du nicht zahlen kannst vor dem Gericht. Die Rechnung, die viel zu teuer war, als dass du die zahlen kannst vor Gott. Weil du durch deine Taten vor Gott nicht gerecht werden kannst. Die kannst du zahlen, weil Jesus genau da für dich leidet. Jesus ist unschuldig und tauscht mit dir, geht ans Kreuz für dich. Und indem er das tut, zertritt er dem Teufel den Kopf. Warum? Weil der Teufel will, dass die Menschen nicht zu Gott kommen. Der Teufel ist ein Menschenmörder von Anfang an. Will nicht, dass irgendein Mensch gerettet wird. Aber genau das macht Jesus. Er macht den Weg frei zu Gott, indem er kommt, den Teufel zertritt, weil er am Kreuz stirbt. Aber noch viel herrlicher, und das werden wir ins nächste Woche dann noch so viel genauer anschauen, weil er auferstanden ist, weil er lebt. Jesus lebt. Darum wird es in Woche 4 gehen. Aber bevor wir das noch machen, lass uns noch die eine Stelle. Du hast vorher was angesprochen mit Knochen, mit Lamm. Weil als Jesus da am Kreuz hängt, da ist was ganz Spannendes auch noch in Erfüllung gegangen. Das ist vielleicht zum Abschluss noch eine ganz wilde Sache. Ja.
Als sie nochmal, also eigentlich haben wir schon gelesen, aber nochmal aus Johannes, als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht. Warum?
Es war vorhergesagt, und zwar im Psalm 34, 20 und 21. Zwar blieben auch dem, der sich zu Gott hält, Schmerz und Leid nicht erspart, doch aus allem befreit ihn der Herr. Vor schwerem Schaden bewahrt er ihm, kein Knochen soll ihm gebrochen werden.
Ganz wichtig, wegen dem Passahlamm. Passahlamm, makellos, dann darf kein Knochen gebrochen werden. Müssen wir es aufführen oder ausführen?
Ja, beziehungsweise, das ist ja das ganze Spannende, das Passahlamm, was die Juden schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, seit tausenden Jahren immer geschlachtet hatten, das ist das Bild auf diesen Jesus. Das Passahlamm sollte nichts anderes zeigen, wie dass dem Passahlamm dürfte es nicht das Bein nicht gebrochen werden, weil das unmakellos sein soll, und genauso wird Jesus sein, dieses Lamm, das geschlachtet ist.
Und nichts wird ihm passieren in dieser Hinsicht.
Nichts wird ihm passieren. Alles in der Bibel zeigt auf einen, auf Jesus.
Von Anfang an.
Und wer Jesus hat, der hat das Leben.
Bis Ende.
Amen dazu.
Ja, drei Kerzlein brennen. Das heißt, ne, wer zählen kann, 4 - 3 = 1. Eine Folge gibt's noch.
So nämlich.
Oder gibt's zwei? Gibt's noch eine Weihnachtsfolge? Ja,
nee, das ist ja die letzte.
Also wir sind wieder in der vorletzten Sendung, Show, bevor die letzte beginnt.
Und dann kommt Weihnachten.
Ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen dritten Advent. Genießt es. Bald ist es Christfest. Und bis dahin wünschen wir euch ein gutes neues Jahr.
Viel Lebkuchen.
Viel Freude auch beim Lesen der Bibel. Viele Erkenntnisse. Und auf dass ihr dem auferstandenen, ungekreuzigten Christus begegnet. Das wünschen wir euch von ganzem Herzen und sagen Tschüss.
Bis nächste Woche.
Bis bald. Jesus.